des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, vorweg ein kleines Bibelwort aus dem Jesaja Kapitel 32, den Vers 3, 3a, also die erste Hälfte. Dort heißt es: Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Ja, ein paar Worte. Diese Worte, das sind Worte, die in erster Linie Israel gelten. Wir wissen, dass Israel ein halsstarriges Volk war. Sie haben Götzendienst gemacht. Sie waren ungehorsam, so wie Paul es häufig predigt. Ja, sie haben nicht Gott wohlgefällig gelebt, sondern eher das Gegenteil. Sie haben die Propheten getötet und letztlich den Sohn Gottes, der hingerichtet wurde am Kreuz. Ja, auch das ist passiert. Und was will dieses Wort sagen? Wir haben es eben gesungen. Alles wird vergehen, doch seine Liebe wird nicht vergehen. Und worum geht es hier? Es geht darum, dass Israel im Moment von Gott selbst beiseite gestellt wurde und er bleibt trotzdem treu. Den Bund, den er damals mit Abraham geschlossen hat, der hat heute noch Gültigkeit. Und ja, warum tut Gott das? Er tut es deswegen, das, was er gesagt hat einmal, das hat heute noch, 2022 hat es noch Bestand, ist heute noch gültig. Warum tut er das? Er ist voller Liebe, so wie wir es gesungen haben. Er ist treu, er ist gnädig und barmherzig. Ja, aber diese Worte, die gelten natürlich auch für die Heidenvölker. Er ist voller Liebe, aber wir sollten uns trotzdem davor hüten, Jesus zu unserem Spielball zu machen, mit dem nur bei Belieben mal gespielt wird, sondern und dann wird er in die Ecke geworfen und man beachtet ihn nicht mehr. Das sollten wir nicht tun, weil er, ja, an anderer Stelle sagt er, sie werden mir gehorchen, weil sie mich lieb haben. Und ich denke, das ist es, dass wir gehorsam sind, weil wir unseren Jesus lieben. Und ich glaube, dass es entscheidend ist, wenn wir sündigen, dass wir so schnell wie möglich zu ihm hingehen und um Vergebung bitten. Und auch da wird er wieder treu sein. Er hat uns zugesagt, dass er uns vergibt. Und darauf können wir uns verlassen. Wir sind gereinigt, aber hin und wieder benötigen wir eine Fußwaschung und dann gehen wir zu Jesus und er vergibt uns und er tut es gerne. Er weiß um unsere Fehler, er weiß um unsere Schwächen, aber wir sollten mit diesen Dingen nicht leichtfertig umgehen. Unsere Haltung sollte immer so sein, dass wir unseren Jesus lieb haben und dass wir gerne tun, das, was er von uns möchte. Amen. Ich möchte Manfred, sehr schön. Es wird jetzt Gelegenheit gegeben, zu berichten, was ihr so in der vergangenen Woche mit Jesus erlebt habt.
Ja, herzlich willkommen auch von mir. Schön, dass ihr da seid, obwohl viele heute noch wieder nicht da sind. Aber der Herr ist hier. Danke, Andreas. Ihr habt es gesehen. Das erste Mal wieder Verstärkung im Lobpreis. Das hat sich übrigens sehr gut angehört. Das können wir auch jederzeit wieder fortsetzen. Wir machen alles zur Ehre des Herrn. Und er weiß, dass wir nicht vollkommen sind. Aber wir geben unser Bestes. Doch, das hat sich richtig gut angehört. Schön. Und das ruft zur Fortsetzung. Ja, schönes Wetter heute draußen, ne? Es macht doch auch Sinn, ab und zu mal nach draußen zu gucken. Und sich zu erfreuen an dem, was draußen los ist. Weil das alles hat Gott gemacht. Und alles, was Gott gemacht hat, hat uns was zu sagen. Heute eine ungewöhnliche Predigt, vielleicht die ungewöhnlichste, die ihr jemals gehört habt, über eine Tiergruppe, die Staaten bildet, Berufe ausübt, Viehzucht und Vorratswirtschaft betreibt. Bin ich so weit weg? Nö. Straßen baut, Sklaven hält, was wir von ihnen lernen können. Welche Tiere könnten das sein? Ein seltsames Thema heute Morgen. Und das Thema heißt tatsächlich Ameisen, der duftgelenkte Staat. Ich habe euch ja versprochen, der Sommer ist fast zu Ende. Meine höchst beliebte Sommerpredigt, die ich schon einige Male auch in anderen Gemeinden gehalten habe. Allerdings habe ich ungefähr ein Drittel aus der Predigt rausgesucht, damit wir die Zeit einhalten. Ein paar Highlights. Wer den ganzen Vortrag, die ganze Predigt hören möchte, der kann das von mir auf CD dann bekommen. Aber wir haben ein seltsames Thema heute. Vielleicht das seltsamste, über das hier jemals gesprochen worden ist. Im Allgemeinen finden wir Ameisen eher als lästig. Wenn wir irgendwo draußen sind, wenn sie uns als Beute ausgemacht haben und sie so nett an unseren Beinen rumkrabbeln und scheinbar durch nichts davon abzubringen sind, ihr Tagwerk zu verrichten. Wie kommt man auf so eine Idee, eine Predigt ausgerechnet über Ameisen zu halten? Habt ihr schon mal eine Predigt über Ameisen gehört? Wer hat schon mal eine Predigt über Ameisen gehört? Also, dann ist das extrem wichtig, dass wir das heute nachholen. Das ist eine Marktlücke. Eine geistliche Marktlücke. Mein Hintergrund für heute ist, dass die Ameisen tatsächlich zweimal in der Bibel vorkommen, und zwar beide Male in den Sprüchen, von denen wir ja wissen, dass sie sehr hochkarätig, kraftvoll und von großer Weisheit sind. Lasst uns diese Bibelstellen zuerst hören und wir wollen dann sehen, was wir von den Ameisen heute Abend für unsere Gemeinde lernen können. Die erste Bibelstelle steht in Sprüche Kapitel 6, Vers 6. Und da heißt es, gehe hin zur Ameise, du Fauler, und betrachte ihr Tun, damit du klug wirst. Also den Faulen habe ich heute ausgelassen. Unsere Gemeinde ist ja ganz aktiv geworden. Aber klug können wir trotzdem heute werden. Ich sage ja, das ist eine kraftvolle Sprache. Die zweite Stelle steht im gleichen Buch, Kapitel 30, Vers 25. Die Ameisen sind ein schwaches Völklein, aber bereiten sich immer im Sommer Speise für den Winter. Was können wir nun von den Ameisen lernen? Inwiefern können wir uns mit diesen Tierchen vergleichen und identifizieren? Es ist nicht verwunderlich, auch wenn wir bisher nicht viel davon gehört haben, dass eine solche Tiergruppe, die, also alles Mögliche, da gibt es sogar Drogenabhängige, dass uns das bis jetzt gar nicht so besonders interessiert hat. Aber man konnte sich lange Zeit diese Menschenähnlichkeit nicht anders erklären, als durch die Annahme, es handle sich hier um intelligente Wesen, gewissermaßen um Minimenschen. Es gab bis ins 19. Jahrhundert sogar Stimmen, welche die Ameisen geistig über den Menschen stellten. Könnt ihr euch das vorstellen? Später hat man dann die Ameise zur Reflexmaschine degradiert, die alle Tätigkeiten automatisch als Reflexe auf bestimmte Umweltreize durchführt. Die Ameisen sind aber natürlich weder Minimenschen noch Reflexautomaten. Sie sind sehr intelligente Lebewesen, die, wie uns die Forscher sagen, viele Dinge erst lernen müssen, wie zum Beispiel die Unterscheidung von Nestbewohnern oder die Verwendung des Sonnenstandes für die Orientierung im Gelände. Es besteht heute kein Zweifel mehr, dass die sinnvoll erscheinenden Verhaltensweisen der Ameisen auf einem Zusammenspiel von vererbten Instinkten und erworbenen Erfahrungen beruht. Das Thema der heutigen Predigt heißt Ameisen, der duftgelenkte Staat. Und darin sind ja drei Begriffe enthalten, einmal Duft, einmal gelenkt und einmal Staat. Vielleicht habt ihr schon mal gelesen, wie Paulus in Epheser 5, Vers 2 über Jesus sagt, als er vom Opfertod Jesu spricht: Christus hat sich für uns hingegeben, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Und er sagt in 2. Korinther 2, Vers 14 und 15, dass wir als Gläubige ein Wohlgeruch Christi für Gott sind zum Zeugnis für alle Menschen. Wir lesen ferner in Römer 8, Vers 14, dass wir nicht einfach so dahin leben, sondern vom Heiligen Geist gelenkt werden. Geleitet heißt es hier in Epheser 5, Vers 2, steht: wir wandeln in Liebe. Dass man die Gemeinde durchaus mit einem Staatsgebilde vergleichen kann, das lesen wir in 1. Petrus 2, Vers 9 bis 10, wo es heißt: ihr seid ein auserwähltes Volk, ein königliches Priestertum. In Titus 2, Vers 14 steht, dass Gott sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte. Nun gibt es ja verschiedene Insekten, die Staaten bilden. Wir wissen das zum Beispiel von der Biene, auch von der Wespe. Aber die Ameisen sind das eigene Volk, das zu Fuß geht. Das einzige Volk, das zu Fuß geht. Das könntet ihr vielleicht einwenden: na, es gibt ja auch fliegende Ameisen. Auf die kommen wir gleich noch. Ich habe das mal gesehen, bei uns sogar im Garten an der Terrasse, als plötzlich so ein Quadratmeter in Silber von unten aufleuchtet. Und ich habe gedacht, was ist denn jetzt passiert? Und da sind die Ameisen ausgeflogen. Und das sind aber nur Männchen. Und wir werden auch gleich hören, die leben auch nicht lange. Und wie das zusammenhängt, werden wir gleich sehen. So, wir wollen uns nun zunächst mit der Lenkung und dem Staat beschäftigen. Zum Duft kommen wir dann nachher. Fangen wir zuerst beim Letzten, dem Staat, an. Es gibt ja weltweit etwa 10.000 Ameisenarten, davon ungefähr 100 in Mitteleuropa. Das ist sozusagen eine multikulturelle Gesellschaft, wie die Menschen auch. Und Deutschland ist ja inzwischen ziemlich multikulturell geworden. Und alle Ameisen bilden Staaten. Nun wollen wir mal darüber nachdenken, was das ist, ein Staat. Vielleicht könnt ihr euch noch an eure Schulzeit erinnern, an Gemeinschaftskunde oder Staatsbürgerkunde. Drei Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit das Zusammenleben von Organismen ein staatliches ist. Erstens eine Arbeitsteilung. Denkt an die staatliche Gewaltenteilung von Exekutive, Legislative und Jurisprudenz. Zweitens die Einschränkung der Freiheit des Einzelnen zugunsten des Allgemeinwohls. Und drittens eine zentrale Leitung, die das staatliche Leben reguliert. So haben wir es hoffentlich mal in der Schule gelernt. Lehrer. In einem Ameisenstaat gibt es viele Ameisen, die alle zu einem Nest gehören. Je nachdem, wie groß so ein Ameisenhaufen ist, können das Millionen Tierchen werden. Als ich noch durch den Schwarzwald gestiefelt bin, habe ich Ameisenhaufen gesehen, die waren größer wie ich. Unglaublich, was das für riesige Ameisenhaufen waren. Und obwohl die alle von gleicher Abstammung sind, tun sie viele verschiedene Dinge. Insgesamt tun sie 25 Aufgaben oder Berufe, die in so einem Ameisenstaat bewerkstelligt werden müssen. Ich werde davon heute nur 5 euch zeigen. Und jede Ameise weiß genau, was sie zu tun hat. Und sie tut es äußerst sorgfältig, fleißig und mit Hingabe. Und dadurch, dass jede Ameise treu ist und tut, was ihrer Bestimmung entspricht, dadurch wächst der ganze Ameisenstab und wird größer und größer. Ganz genauso ist es in der Gemeinde Jesu. Ganz viele Menschen, die alle dazugehören, die aber ganz verschiedene Dinge tun, wenn sie denn ihren Platz in der Gemeinde gefunden haben. In Epheser 4, Vers 11 bis 16 lesen wir: Die einen sind als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, zur Ausrüstung der Heiligen, für das Volk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum Vollmaß des Wuches der Fülle Christi. Wir sehen also, Gott ruft Menschen, die befähigt sind, ganz bestimmte Dinge zu tun. Und in dem Maß, wie der Einzelne treu ist, wächst das Ganze in einer wunderbaren Einheit. So soll Gemeinde aussehen. Das Ganze funktioniert innerhalb einer Ordnung. Nicht jede Ameise tut das, was sie will. So etwas wie Selbstverwirklichung gibt's nicht. Die Ameisen, das ist ein ganz friedlicher Haufen, ohne Richtungsstreit, ohne Unterdrückung, keine Ameise ist besser oder schlechter als die nächste. Und genauso sagt Paulus in Epheser 5, Vers 21, ordnet euch unter. Gemeinde Jesu gelingt in der Unterordnung. Das ist bis ins Kleinste geregelt, wer sich wem zu unterordnen hat. Die Ameisen tun das offensichtlich ohne Murren. Und wir werden aufgefordert, uns an den Ameisen ein Beispiel zu nehmen. Im Ameisenhaufen scheint alles perfekt zu laufen. Es gibt weder Mangel noch Überfluss an Geburten, Arbeitskräften oder Nahrungsmitteln. Alle Kinder werden staatlich aufgezogen. Es existiert weder Unfrieden noch Verbrecher, damit weder Justiz noch Polizei notwendig ist. Es herrscht die totale Abhängigkeit des Einzelnen vom Staat und es besteht die bedingungslose Bereitschaft aller, ihr Leben für die Erhaltung des Staates zu opfern. Ein solches Zusammenleben betrachten wir Menschen nicht als erstrebenswert. Schließlich hat der einzelne Mensch im Gegensatz zur Ameise ja Bewusstsein und Einsicht und damit persönliche Freiheit. Das ist doch ganz im Sinn der Schöpfung Gottes. Und dennoch gibt es für Menschen eine zentrale Leitung, die das Leben reguliert. So können wir in Römer 14 nachlesen, dass geschrieben steht: Keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Denn sei es auch, dass wir leben, so leben wir dem Herrn, und sei es, dass wir sterben, so sterben wir in dem Herrn. Und in der Apostelgeschichte 5, Vers 29 heißt es, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Dass unser Leben nicht so harmonisch verläuft wie das der Ameisen liegt darin, dass diese Dinge bei uns einfach nicht so klappen, weil wir nicht immer gehorsam sind. Und darum sollen wir von den Ameisen lernen und sehen, wie das funktionieren kann. Also Gott hat Pläne, da kannst du nur staunen. Ihr wisst sicher, dass es auch Ameisen gibt, die Flügel haben. Ich habe es eben gesagt. Das geschieht aber nur zur Paarungszeit. Ist eine ganz kurzlebige Sache und das betrifft nur männliche Ameisen und Leben. Die leben nicht lange, wie wir noch sehen werden. Wir sind aufgefordert zu sehen, was die Ameisen machen. Und die Ameisen, die bauen ein bewegliches Nest im Holz, in Hohlräumen, irgendwo. Der Vorteil ist, dass das ganze Volk inklusive der Brut beweglich ist. Das ganze Nest kann jederzeit aufgegeben werden, wenn es aus irgendwelchen Gründen erforderlich ist. Und das ist die große Beweglichkeit und Anpassung an die jeweilige Umwelt, die die Ameisen zur erfolgreichsten Gruppe aller Insekten gemacht hat. Die ersten Christen waren auch beweglich. Paulus schrieb an die Römer aus Ephesus: Ich habe in dieser Gegend keinen Raum mehr und möchte deshalb gern zu euch kommen. In Apostelgeschichte 11, Vers 19 lesen wir, dass die Christen zerstreut waren. Und dennoch haben sie sich versammelt und haben durch den Heiligen Geist das Haus Gottes gebaut. In Hebräer 11, Vers 36 bis 38 lesen wir, dass sie überall waren, in Gebirgen und Höhlen und in den Klüften der Erde. Wir Menschen lieben es ja, alle Dinge durch die vermenschlichte Brille zu sehen. Und so wurde dann auch sogleich, nachdem die Staatenbildung der Ameisen erkannt war, gefragt, welche menschliche Staatsform denn die Ameisen entsprechen. Und man fand, dass es das Königreich, die Monarchie ist. Allerdings war man erstaunt, dass es bei den Ameisen niemals Könige, sondern nur Königinnen gibt. Fast alle Ameisen und ihre Töchter, also weiblich, sind weiblich, sie können sich an der Vermehrung des Volkes nicht beteiligen, denn sie sind unfruchtbar. Die Ameisenkönigin legt die Bestimmung jedes einzelnen Tieres fest, ob es männlich oder weiblich werden soll. Wie ist das möglich? Bei der Vereinigung der Ameisen empfängt die junge Königin vom Männchen viele Millionen Samenzellen, die sie in einem Vorratsbehälter der sogenannten Samenblase aufbewahrt. Und sobald nun die Königin Eier ablegt, kann sie nun entscheiden, ob aus dem Ei, das ihren Körper verlässt, eine weibliche oder männliche Larve hervorgeht. Ihre Samenblase steht mit einer durch Muskeldruck betätigten Spritze in Verbindung, die in den Eileiter mündet. Und in dem Augenblick, wo ein Ei auf seinem Weg durch den Eileiter an der Mündung der Samenspritze vorbeigleitet, kann die Königin entweder die Spritze betätigen und einige Samenzellen auf das Ei spritzen, oder sie kann dies unterlassen. Im ersten Fall dringt ein Samenfaden in das Ei und befruchtet es, und aus jedem befruchteten Ei schlüpft eine weibliche Larve. Verlässt das dagegen das Ei den Leib der Königin unbefruchtet, wird eine männliche Larve daraus. Und so eine Ameisenkönigin wird bis zu 20 Jahre alt, und sie trifft diese Entscheidung stets zum richtigen Zeitpunkt und im notwendigen Umfang, ganz wie es das Wohl des Staates erfordert. Nun gibt es aber noch die fruchtbaren und die unfruchtbaren Weibchen. Darüber zu entscheiden, ob eine Ameise nun Arbeiterin oder Königin wird, das obliegt nicht der Königin und Mutter des Staates, sondern den Ameisen, die den Beruf der Brutpflegerin ergriffen haben. Sie tun dies mit Hilfe unterschiedlicher Fütterung. Wird die Brut nun mit Nahrung aus dem Kropf der Brutpflegerin versorgt, entsteht daraus eine Arbeiterin. Nehmen Sie dagegen Futtersaft aus einer besonderen Drüse, entstehen Königinnen. Man nennt diesen besonderen Drüsensaft den Königengelee. Das Besondere ist, dass die Ameisenkönigin von einem Duftstoff umgeben ist, und dieser Duftstoff bewegt die Brutpflegerin, aus dem Kropf zu füttern. Nur die Brut, die während der Fütterung der Duftstoff der Königin nicht zu riechen ist, wird aus der besonderen Drüse gefüttert. Was erzählt uns nun die Bibel über diese Monarchie? Im Galater 4, Vers 26 und 27 lesen wir, Jerusalem, das droben ist, die ist unser aller Mutter. Denn es steht geschrieben, freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst. Brich in Jubel aus und rufe laut, die du keine Geburtswehen erleidest. Was bedeutet nun diese Bibelstelle und welcher Kontext steckt dahinter? Paulus schreibt hier von Galater 4 von Vers 21 bis 31 das Gleichnis von zwei Testamenten. Er spricht vom Alten und vom Neuen Bund und insbesondere in dem gelesenen Text vom Neuen Bund, in dem wir leben. Und er stellt den Neuen Bund dar als eine andere Muttergemeinde, nicht sichtbar, weil sie nicht zur alten Schöpfung gehört, die wir mit unseren menschlichen Sinnen erfassen könnten, sondern den Bund als die Quelle des göttlichen Lebens, eine Muttergemeinde, die von oben kommt. Paulus benutzt das gleiche Wort wie Jesus bei Nikodemus, von oben geboren, heißt es dann nämlich im Urtext wörtlich, anstatt von neuem geboren. Das oben gilt es zu suchen, danach gilt es zu trachten. Er meint damit den Ort Gottes, die Himmelswelt, die uns noch unsichtbar ist. Aber diese Himmelswelt hat mit uns den Bund geschlossen in einem Testament, in dem wir als Erben eingesetzt werden. Und er bezeichnet dieses himmlische Jerusalem als eine Mutter, die uns schützt und nährt. Und alle, die zu diesem Bund gehören, sind die Kinder des Höchsten. Wobei das nun nicht heißt, dass ich jetzt in der feministischen Theologie bin. Das ist was ganz anderes. Dann sind aber die meisten Kinder im Ameisennest also Frauen. Frauen, also weiblich. Und tatsächlich können wir das nachlesen, zum Beispiel im Matthäus-Evangelium, Kapitel 25, Vers 1, wo es heißt, dann wird es mit dem Reich der Himmel sein, wie mit 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Das Weibliche in der Bibel ist ja auch immer ein Bild auf die Gemeinde. Und das Männliche ist immer ein Bild auf Jesus. Immer wenn wir das lesen in der Bibel, wenn eine männliche Person die Hauptperson ist, ist das immer gleichzeitig ein Bild auf Jesus. Und wenn das Weibliche genannt wird, ist es immer auch ein Bild auf die Gemeinde. Der Geist und die Braut sprechen, kommen, heißt es in Offenbarung 22, Vers 17. In Offenbarung 21, Vers 2 sagt Jesus, und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ihr wisst ja, wer wir sind, wer der Mann ist, ne? Und in Vers 9, ich will dir die Braut, das Weib des Lammes zeigen. Die Gemeinde von Jesus. Und die Entscheidungsgewalt der Königin, ob nun männliche oder weibliche Nachkommen passieren, ist ein Bild auf den Thron Gottes, dargestellt in Offenbarung 4, auf dem Jesus sitzen und entscheiden wird, also richten zum Leben oder zum Tod. Und alles wird zur rechten Zeit und im notwendigen Umfang geschehen, denn Jesus sagt uns, sorgt euch nicht um den nächsten Tag, sondern trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch alles andere zufallen. Und wer zum königlichen Geschlecht berufen ist, der bekommt eine andere Speise. In Johannes 4, Vers 32 sagt Jesus, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Ihr habt ja gehört, ob es eine Königin wird oder eine Arbeiterin, hängt mit der Speise zusammen. Und Christen bekommen eine andere Speise wie die Welt. Ganz gewiss. Wir haben gesehen, dass die Ameisen, die in der Nähe der Königin aus dem Kropf gefüttert wurden, Arbeiterinnen wurden. Lasst uns nun einige Ameisen im Einzelnen betrachten und sehen, wie die in der Ernte stehen. Sehen wir uns ihre verschiedenen Berufe und Aufgaben an, also heute maximal 5 desgleichen. Und jede Ameise, die einmal eine Arbeit übernommen hat, die bleibt auch dabei. Sie ist beständig in der Arbeit. Da ist zuerst die Königin. Die verrichtet die schwerste Arbeit und bekommt daher auch die hochwertigste Nahrung. Sie ist biblisch, dass einige in der Gemeinde, es ist biblisch, dass einige in der Gemeinde schwerer arbeiten als andere. Paulus sagt in 1. Korinther 15, Vers 10, ich habe mehr gearbeitet als ihr alle. Dann haben wir da die Männchen, sie haben die leichteste Aufgabe, bezahlen aber schnell mit ihrem persönlichen Leben, denn sie werden alle getötet, nachdem sie die Königin befruchtet haben. Ich weiß nicht, inwieweit ihr mit der Bildersprache des Alten Testaments vertraut seid. Ich sage nochmal, wenn im Alten Testament von einem Mann gesprochen wird, ist das immer auch ein Bild in Bezug auf Jesus. Und wenn von einer Frau die Rede ist, dann ist das immer auch ein Bild für die Gemeinde. Wenn wir uns nun den Ameisenstab anschauen und sehen hier die Ameisenkönigin vor unserem geistigen Auge, dann haben wir das Bild von der fruchtbaren Gemeinde. Entsprechend dazu haben wir im Männchen den Geber der Frucht. Und wir kennen ja alle die Geschichte von Jesus, der ja zeitlich sehr schnell gestorben ist, nachdem er das neue Leben zu uns Menschen gebracht hat. So spiegelt sich gewissermaßen Gottes Heilsplan in der Natur wider. Und wir werden aufgefordert, von den Ameisen zu lernen. Im Weiteren werden, wie gesagt, alle Arbeiten von weiblichen Ameisen getan. Der erste Beruf, den ich euch hier vorstellen möchte, ist der der jungen Arbeiterinnen. Die jungen Ameisen sind sozusagen ausschließlich im Innendienst tätig. Sie arbeiten von innen her im oder am Nestbau. Dazu gibt es dann die älteren Ameisen, die im Gegensatz dazu im Außendienst tätig sind, die also das Nest verlassen und draußen gefahrvolle Aufgaben übernehmen. Die haben wir hier auch. Wir haben einige, die hier drin sind und einige, die rausgehen. Lasst uns die entsprechenden Bilder, die diese beiden Berufsgruppen betreffen, in der Bibel nachschlagen. Das Bild der jungen Ameisen ist das Bild von der Entstehung der Gemeinde. Apostelgeschichte 2, die Verse 41 bis 47. Das Bild von der Entstehung der Gemeinde. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lebten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Ja, die gerettet werden sollten. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass bei dem Zusammenleben der Ameisen so etwas wie Konkurrenzdenken und so weiter nicht existiert. Was wir hier sehen, ist das friedliche Zusammenleben, wie Gott es sich eigentlich für die Menschen, für die Gemeinde gedacht hat. Die jungen Tiere bleiben beieinander, sie werden auch geschützt und beschützt. Sie bleiben so lange im Nest, bis sie für das Leben und Arbeiten draußen alt genug sind. In der Zwischenzeit dienen sie dem Allgemeinwohl ihres Staates mit ihren vollen Kräften, mit allem, was notwendig ist. Wir schicken also keine Neubekehrten auf die Straße. Es gibt eine Besonderheit innerhalb jeder einzelnen Berufsgruppe, die darin besteht, dass immer ein Teil jeder Gruppe dazu da ist, den Rest zu verteidigen. Das geht über alle Berufe hinweg, je nach Notwendigkeit. Gibt es sowas auch in der Gemeinde Jesu, dass man etwas zu verteidigen hat? Haben wir hier was zu verteidigen? Wer von euch hat eine Idee? Paulus hat ja von sich selbst gesagt in Philipper 1, Vers 16, ich bin zur Verteidigung des Evangeliums eingesetzt. Und in Apostelgeschichte 25, Vers 8 lesen wir, dass Paulus sich selbst verteidigte, als er nämlich beim Statthalter Festus verklagt wurde. Ihr seht, wir werden durch die Ameisen an etwas erinnert, was uns manchmal in christlichen Kreisen versucht wurde auszureden, für die Sache des Herrn und für uns selbst einstehen zu dürfen, wenn wir angefeindet werden. Also was man so alles lernen kann, wenn man sich einmal in der Natur umguckt. Ich hatte das mal mit einem netten Herrn zu tun, der mir sagte, wenn ich mit Gott Gemeinschaft haben will, dann gehe ich doch nicht in die Gemeinde. Da sitzen viel zu viele Scheinheilige rum, hat er gesagt. Wenn ich mit Gott Gemeinschaft haben will, dann gehe ich in den Wald. Ich fragte ihn dann, ob er sich dann irgendwann auch mal vom Oberförster beerdigen lässt. Aber die Frage wollte er nicht beantworten. Ja, der nächste Beruf wird von einem ganz großen Teil der Innendiensttiere getan. Das ist der Beruf der Nestbauerin. Die Nestbauerin übernimmt von den Beschafferinnen das Pflanzenmaterial zum Bau oder zur Reparatur der Nestkuppel. An der Nestkuppeloberfläche sind zahlreiche Öffnungen, die sie morgens öffnen und abends verschließen. Habt ihr das gewusst, dass die Ameisen abends die Tür zumachen? Von zahlreichen Gängen und Kammern werden die Wände aus Erde und Speichel geglättet, damit der Betrieb reibungslos verläuft. Außerdem wird dadurch für eine gute Belüftung gesorgt, weil sonst in der Streukuppel Verpilzungsgefahr besteht. In manchen Gemeinden gibt es auch eine Verpilzungsgefahr. Davor wollen wir uns hüten. Der Zentralbezirk des neuen Nestes wird somit immer gut gelüftet, während die unbewohnten Außenbezirke, das ist eine etwa 40 cm dicke Schicht, diese Außenbezirke des Ameisennestes, die werden immer wieder rhythmisch umgeschichtet. So wird das äußere abgetrocknete Material nach innen und das feuchte nach außen gebracht. Was können wir davon aus biblischer Sicht lernen? Im kleinen Propheten Haggai finden wir in Kapitel 1, Vers 8, steigt auf die Berge und bringt Holz herbei und baut das Haus. Dann werde ich Gefallen daran haben und mich verherrlichen, spricht der Herr. In diesem Kapitel geht es übrigens um Gottes Tadel wegen Lässigkeit am Bau des Tempels. Im nächsten Kapitel lesen wir dann von der zukünftigen Herrlichkeit des Tempels in Haggai 2, Vers 4. Seid stark, alles Volk des Landes, und arbeitet. Und in Vers 9, die Herrlichkeit des künftigen Hauses wird groß sein. Ich sagte ja, Ameisenhaufen größer als ich. Wenn wir dann das im nächsten Buch in Sacharja weiterlesen, werden wir im 6. Kapitel darauf stoßen, dass der Bau des Hauses wiederum gelenkt ist. In Vers 12 heißt es, siehe, ein Mann, Spross ist sein Name, und es wird unter ihm sprossen, und er wird den Tempel des Herrn bauen. In Hebräer 10 wird uns gezeigt, dass man in diesen neutestamentlichen Tempel nicht so ohne weiteres eintreten kann. Da heißt es nämlich in Vers 19, durch das Blut Jesu haben wir Freimut zum Eintritt ins Heiligtum. Da kommt also nicht jeder so ohne weiteres rein. Das wissen wir auch. Wer Jesus nicht annimmt, muss draußen bleiben. Damit diese Arbeiterin ihre Arbeit verrichten können, haben die die Türen verschließen und öffnen, eine besondere Körperform, eine andere als die übrigen Ameisen. Sie haben ein kreisrundes, abgeplattetes Gesicht. Also da müsst ihr mal Ameisen mit der Lupe betrachten, ob ihr so eine mal findet. Mit ihrer Körperform verschließen sie die Eingänge wie Korken die Flasche. Eine Ameise, die rein will, muss anklopfen und dann wird sie beschnüffelt. Und nur wenn der Nestgeruch stimmt, gibt die Pförtnerin den Weg frei. Ich sagte schon mal, es gibt 10.000 verschiedene Ameisenarten, davon 100 in Mitteleuropa. Aber es gibt in einem Ameisenstaat keine Vermischung. Die erkennen sich am Geruch. Und wer nicht richtig riecht, bleibt gnadenlos draußen. So heißt ja auch der Titel der Predigt. Der duftgelenkte Staat. Was lernen wir denn daraus für unser Leben? Lies mal die Geschichte in Johannes 10 vom guten Hirten. Da heißt es nämlich, wer nicht durch die Tür in den Hof der Schafe hineingeht, sondern anderswo hinübersteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür eingeht, ist Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Türhüter und die Schafe hören seine Stimme und er ruft die eigenen Schafe mit Namen. Also wer rein will, muss anklopfen, haben wir bei den Ameisen gehört. Und bei Jesus ist es ganz genauso. Ihr wisst, dass ihr gesagt hat, klopfet an, so wird euch aufgetan. In Matthäus 7, Vers 7. Geh also zur Ameise und lerne von ihr. Zum Schluss möchte ich noch, ihr werdet es kaum glauben, auf die Schnaps- und Drogenlieferanten eingehen. Das sind die Büschelkäfer, die sich im Ameisenhaufen einnisten. Die scheiden einen Saft aus, der aufputschend und berauschend wirkt. Es handelt sich hier nachweislich um kein Nahrungsmittel, sondern um ein Genussmittel, eine Droge, ein Rauschmittel. Diese Büschelkäfer sind nach 2. Timotheus 3, Vers 4 Menschen, die das Vergnügen mehr lieben als Gott. Die gemäß 2. Korinther 2, Vers 17 das Wort Gottes verfälschen. Die Ameisen füttern alle diese Fremdbewohner da. Dadurch wird dem Ameisenstaat Arbeitskraft und Nahrung entzogen. Die Käfer sind zudem Bruträuber, was zu akutem Arbeiterinnenmangel führt. Dadurch kann ein ganzes Volk zugrunde gehen. Deshalb gibt es auch Dinge, die man in der Gemeinde verteidigen muss. Ich möchte enden, wie ich begonnen habe, mit einem Vers aus den Sprüchen, Kapitel 16, Vers 18 bis 19. Vor dem Verderben kommt Stolz und Hochmut vor dem Fall. Besser bescheiden sei mit Demütigen, als Beute teilen mit Hochmütigen. Ich habe euch nur einen kleinen Teil von dem gezeigt, wie der lebendige Gott und sein Plan für uns in der Natur erkannt werden kann. Ich sage es nochmal, wer sich den ganzen Vortrag anhört, der dreimal so lang ist, und das ist auch nur die Kurzform. Ich habe das ja mit einem Schweizer Bruder zusammen erarbeitet, vor längerer Zeit. Und wir haben 400 Bibelstellen gefunden, die sich in den Ameisenhaufen integrieren lassen. 400. Dafür haben wir uns natürlich Ameisenfachliteratur besorgt, sonst kommt man ja nicht dahinter. Und eins war eben auch dieses Buch, Ameisen, der duftgelenkte Staat, so heißt auch dieses Buch. Ich denke, wir können eine Menge lernen. Und ich denke, wenn uns die Ameisen wieder begegnen, wenn wir so bequem auf der Terrasse sitzen und sie uns über die Füße laufen, werden wir sie vielleicht ganz anders betrachten. Weil sie sind, genauso wie wir, Schöpfung Gottes. Und die Bibel sagt, geh zur Ameise und lerne von ihr. Und das hat uns so gereizt, dass wir wissen wollten, was steckt hinter dieser Bibelstelle. Geh zur Ameise und lerne von ihr. Ich habe die Ameisen immer beseitigt. Bei uns, als wir auf Fehmarn wohnten, hatten wir eine große Tür, Terrassentür nach außen, und quer durch das Wohnzimmer lief eine Ameisenstraße. Jeden Tag habe ich sie gesehen. Bis ich dann mal eine Dose Haarspray nahm und habe da einmal drüber gestreut, und dann kamen keine mehr. Inzwischen sage ich, vielleicht war es ein Fehler. Ich wünsche uns Gottes Segen.
Ja, gleichfalls.
Herr Jesus, was für eine merkwürdige Predigt heute Morgen. Sie ist in vielerlei Weise merkwürdig, aber wir haben es heute Morgen gehört. Keiner von den Hörern hat bisher etwas